Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sind Berichte über Gewalttaten gegen Frauen und zum Teil detaillierte Darstellungen von Verletzungen enthalten. Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis. Und hallo ihr da draußen.
Nina, wir haben uns in den letzten Folgen die Elendsviertel im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts angeschaut. Und wir haben davon erzählt, dass Gewalt zum Alltag gehörte. Aus ganz unterschiedlichen Gründen ausgelöst durch Trunksucht, durch Kriminalität oder vielleicht sogar einfach schlicht durch schiere Not. Und Opfer dieser Gewalt waren oft die unterste Stufe der Gesellschaftsschicht, Frauen. Die haben am meisten unter dieser Gewalt gelitten. Mit der heutigen Folge steigen wir jetzt genau in das Jahr 1888 ein und werden dieses auch in den nächsten Folgen erstmal nicht mehr verlassen. Was ist denn jetzt so Besonderes an diesem speziellen Jahr?
Das Jahr 1888 zeichnet sich eigentlich in dieser ohnehin schon wirklich schwierigen Lebenssituation, in der sich die Menschen damals in Whitechapel in London befanden, dadurch aus, dass die motivlose, sexualisierte Gewalt an Frauen zunahm. Und dass das dann auch dem Rest der Bevölkerung anfing aufzufallen. Also, wie gesagt, Gewalt war ja nichts, das man nie gesehen hatte im East End, aber diese völlig unmotivierten Angriffe, das wurde dann schon bemerkt. Und heute wollen wir uns dann auch zum ersten Mal einige Opfer dieser Angriffe ansehen und uns ein bisschen näher an die Menschen begeben, die in dieser Zeit beteiligt waren.
Ja. Wir werden uns in den kommenden Folgen insgesamt 14 Gewalttaten an Frauen im East End anschauen. Und alle diese Taten werden wir im Kontext dessen betrachten, was wir in den letzten Folgen euch schon erzählt haben.
Ja, ganz genau. Und vor allem werden wir uns nicht nur die Gewalttaten ansehen, sondern soweit wir es können, auch die Frauen selbst. Also wer diese Menschen eigentlich waren, die damals Opfer wurden dieses, ja, mythischen Mörders. Und wie gesagt, dieser Mythos ist nicht unbedingt eine Person, sondern eher so etwas wie eine Schreckgestalt, ein Schreckgespenst zu jener Zeit, vor allem im Jahr 1888.
Vor allem, wenn wir aber am Ende eine Erklärung dafür bekommen, warum dieser unbekannte Serienmörder nach über 130 Jahren als Jack the Ripper, als eine mythologische Figur immer noch fortleben kann.
Mhm. So ist es. Und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos.
Heute wollen wir uns insgesamt drei Opfer anschauen, beziehungsweise drei Taten, die am Anfang des Jahres 1888 geschehen sind. Die erste davon im Februar. Und wir beginnen mit Annie Millwood. Was wissen wir eigentlich über Annie?
Ja, leider nicht sehr viel. Was echt schade ist, also das wird uns natürlich noch häufiger begegnen. Und traurigerweise, wenn wir mehr wissen über die Frauen, die hier betroffen sind, dann auch hauptsächlich deswegen, weil sie gestorben sind, das muss man ganz klar sagen. Und diese Opfer, die wir heute anschauen, die haben das alles dankenswerterweise zunächst jedenfalls mal überlebt, sind also nicht an den Folgen dieser Taten gestorben. Und deswegen waren sie dann wohl auch in den Augen der Zeitzeugen zumindest nicht so interessant, was schade für uns ist. Trotzdem können wir über Annie aber zumindest ein paar vage Aussagen machen auf der Grundlage des wenigen, was wir über sie wissen. Zum einen gehörte Annie, wie du ja vorhin auch schon einleitend gesagt hast, eben zu dieser ärmsten Bevölkerungsschicht, führte also ein Dasein in Dosshouses und oder Workhouses. Das heißt, sie hatte also keinen festen Wohnsitz. Wir wissen, dass sie die Witwe eines Soldaten war, Richard Millwood oder Millward, das ist nicht so ganz sicher. Und wir können sagen, und das fand ich so ganz charmant, dass sie eine Frohnatur war. Also, dass sie eigentlich eine sehr freundliche, wohl auch trotz den Umständen immer positiv gestimmte Person war. Das ist eine Aussage eines Zeitzeugen, der sie kennengelernt hat.
Wir steigen heute mit dem 25. Februar 1888 ein. Annie ist zu dieser Zeit vermutlich 38 Jahre alt und lebt in einem Doss-Haus, in einer Mietunterkunft namens Spitalfields Chambers in der White's Row 8. Und wir wissen nicht, wie Annie ihren Lebensunterhalt bestritten hat. Oft wird ja immer gesagt, Jack the Ripper, der hat nur Prostituierte umgebracht und immer sind Prostituierte im Fokus. Das wäre hier reine Spekulation. Wir wissen einfach nicht, ob sie ihren Körper verkauft hat oder ob sie über Gelegenheitsarbeiten sich über Wasser hielt. Was wir allerdings wissen, ist, dass sie an dem Samstag, den 25. Februar, in die Krankenstation des Whitechapel Arbeitshauses gebracht wurde.
Und zwar ist sie ziemlich schwer verletzt. Sie ist mit einem, wie sie selbst sagt, Klappmesser angegriffen worden von einem ihr unbekannten Mann. Und der hat ihr dann in den Unterleib und die Oberschenkel gestochen.
Es gibt keine Zeugen. Niemand hat den Angriff gesehen. Insofern gibt es auch keine Täterbeschreibungen. Vielleicht ganz kurz, weil wir ja auch zeigen wollen, dass diese Mordfälle, insbesondere des Täters, der als Jack the Ripper berühmt wurde, ein Medienereignis ist, können wir mal versuchen, Zeitungsartikel aus der Zeit zu finden, die über diese Angriffe berichten. Wir haben einen Zeitungsartikel vom 7. April 1888, also über einen Monat nach der Tat, veröffentlicht. Vielleicht war der Fokus einfach noch nicht von der Presse auf diesen Fall. Vielleicht wurde er erst später von der Polizei an die Presse gegeben. Wir wissen nicht, warum es da so eine zeitliche Verzögerung gibt. Auf jeden Fall hat der Eastern Post und City Chronicle am 7. April geschrieben, die Verstorbene wurde mit zahlreichen Stichverletzungen an Beinen und am Unterleib eingeliefert. Sie gab an, von einem unbekannten Mann angegriffen worden zu sein, der plötzlich ein Klappmesser aus seiner Tasche zog und auf sie einstach. Niemand scheint den Angriff gesehen zu haben und soweit wir wissen, gibt es nur die Aussage der Frau, um die Behauptung eines Angriffs zu bestätigen, obwohl unbestreitbar ist, dass sie niedergestochen wurde. Was wir hier festhalten müssen, ist, dass es keinen genauen Bericht oder kein Festhalten der Art der Wunden gibt oder irgendeine Form von Zeugenbeschreibung, Täterbeschreibung. Und normalerweise verschwinden dann die Opfer so ein bisschen wieder aus unserem Fokus. Das heißt, wir finden einfach keine weiteren Berichte mehr über sie. Bei Annie ist das jetzt ein bisschen anders, denn trotz ihrer Verletzung hat Annie Gott sei Dank überlebt und wurde knapp einen Monat später am 21. März von der Krankenstation entlassen und ist in das South Grove Workhouse gezogen. Was ein bisschen kurios ist an der Stelle ist, dass sie am 31. März, als sie dann Bewohnerin dieses Arbeitshauses war, im Hinterhof des Gebäudes zusammenbrach und verstarb. Auch hier gibt es eine Zeugenaussage des Boten Richard Sage, der in dem Arbeitshaus beschäftigt war. Und der berichtete, am 31. März stand ich gegen 11.40 Uhr an der Tür und unterhielt mich mit ihr. Als etwas anderes meine Aufmerksamkeit erforderte, wandte ich mich von ihr ab und als ich 3 Minuten später zurückkehrte, fand ich sie mit dem Gesicht nach unten auf der Treppe liegend. Da wurde eine Hilfe geholt, ärztliche Unterstützung, aber da konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Und jetzt kommen wir zu etwas, was uns die ganzen nächsten Folgen immer wieder begegnen wird. Denn was passiert, wenn eine Todesursache im Vereinigten Königreich nicht eindeutig festzustellen ist?
Dann gibt es erstmal ein Inquest. Das ist tatsächlich bis heute so und zwar auch im ganzen angelsächsischen Raum, also auch in Amerika. Und dieses Inquest, das ist so ein bisschen immer so ein Begriff, den man vielleicht mal erklären muss, weil es etwas in der Art in Deutschland nicht gibt. Und zwar ist das Ganze so etwas wie eine gerichtlich angeordnete Vorverhandlung, wenn es eben um einen Todesfall geht. Ich sage immer Vorverhandlung, weil es wirklich einer Verhandlung ähnelt, in dem nämlich ein Untersuchungsrichter ein Vorverfahren auslöst. Das heißt, der Untersuchungsrichter und Geschworene untersuchen den Fall, um festzustellen, ob es sich um ein Tötungsdelikt oder eine natürliche Ursache handelt. Und dafür werden auch schon ZeugInnen befragt, dafür werden medizinische und wissenschaftliche Zeugenaussagen gehört und eben die komplette Beweisaufnahme im Grunde schon einmal, soweit man sie eben zu dem Zeitpunkt machen kann, durchgeführt. Und das ist eben auch das, was wir häufig im Fall dieser Whitechapel-Morde oder eben auch der Taten, wie wir sie heute besprechen, schon haben. Denn einen Täter gab es ja nicht, das heißt, zu einer Gerichtsverhandlung in dem Sinne kam es ja nie. Aber dieses Inquest, diese Vorverhandlung, die hat in jedem Fall stattgefunden. Und deswegen haben wir auch so gute Aufzeichnungen über die Aussagen von Zeugen und Zeuginnen und über die medizinischen Gutachten und weitere Beweise, die eventuell aufgetaucht waren in den verschiedenen Fällen.
Und wichtig ist, dass ein Inquest immer mit einer Feststellung der Todesursache abgeschlossen wurde. Das heißt, die Jury und der Coroner haben bestätigt, Person XY ist an folgendem Sachverhalt ums Leben gekommen.
Genau.
Und es wurde sehr analytisch vorgegangen in diesen Inquests. Und sie haben damit teilweise auch sogar ein bisschen die polizeilichen Ermittlungen beeinflussen können. Will heißen, der Coroner, und das werden wir später auch nochmal sehen, könnte beispielsweise aufgrund der Todesursache oder der Tat als solches so eine Art von Profiling schon erstellt haben. Das heißt Rückschlüsse auf den Täter und das hat dann die Polizei auch gerne wieder aufgegriffen für ihre weiterführenden Ermittlungen.
Ja, und oder wenn ein Täter, eine Täterin schon im Verdacht stand, dann konnte das auch schon in dem Inquest eine Rolle spielen. Also es konnte auch schon eine Vermutung geäußert werden und diese Person wurde dann eben in dem Zuge angeklagt. Das ist natürlich jetzt bei den Whitechapel Murders nicht der Fall gewesen. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal interessant, weil sich zum Beispiel eine verdächtige Person in diesen Inquests auch nicht verteidigen durfte.
Genau, das durfte sie erst später dann, wenn es wirklich zu einer Verhandlung gekommen ist. Und der Untersuchungsrichter, der in dem Fall von Annie nun auch das Inquest geleitet hat, ist Coroner Wynn Baxter gewesen. Wynn Baxter ist eine ganz besondere Person, 44 Jahre alt zu dem Zeitpunkt 1888. Und er war für Whitechapel und Spitalfields zuständig und hat, wie wir später auch sehen, 4 weitere Opfer, die mutmaßlich von Jack the Ripper getötet wurden, auch dort die Inquests geleitet. Und wir werden später sehen, ich werde jetzt gar nicht zu viel vorgreifen, aber wir werden später sehen, dass Baxter, ja, ich glaube, ein sehr humorvoller Mensch war, der es auch nicht ausgelassen hat, auch gerne mal Missstände öffentlich anzukreiden, seine Meinung darüber kundzutun und überhaupt medizinische oder soziale Umstände anzukreiden.
In der Tat, und das zu großem Missfallen seiner Zeitgenossen. Das ist schon teilweise echt amüsant zu lesen, wie da auch reagiert wird in der Presse auf seine Aussagen, die wir heute aber jetzt gar nicht mal unbedingt so abwegig finden müssen, ehrlich gesagt.
Die Zeitzeugen mussten sich das auch ein bisschen gefallen lassen, weil Baxter auf der anderen Seite auch sehr gewissenhaft, sehr sachlich oder eloquent war. Also der wusste, wovon er spricht und insofern hatte das auch ein gewisses Gewicht, wenn er Kritik geäußert hat. Interessant vielleicht noch als letztes zu den Inquests. Das ist jetzt nicht, wie wir das aus amerikanischen Anwaltsserien kennen, dass das in Gerichtssälen stattgefunden hat, sondern das kann auch gut in den Leichenschauhäusern passiert sein oder in Pubs, in Tavernen.
In Hotels.
Genau, alle Räume, die irgendwie groß genug waren. Und wir werden auch da später sehen, mit wachsendem Interesse an dieser Mordserie mussten auch die Räumlichkeiten gewechselt werden. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Also auch da hat eine Entwicklung stattgefunden.
Genau, und das ist auch etwas, das Wynn Baxter selber später noch gesagt hat über seine Beteiligung an dieser Ermittlung, weil das natürlich auch viele Entwicklungen wieder in Gang gebracht hat, was das angeht. Vielleicht ist nochmal ganz interessant zu erwähnen, dass Wynn Baxter selber kein Arzt war, sondern Anwalt, also er Rechtsgelehrter. Und somit natürlich auch nicht die Untersuchungen durchgeführt hat, also die medizinischen Untersuchungen selbst gemacht hat.
Ja, das ist ganz wichtig, denn die englischen Begriffe Coroner oder Inquest, das würden wir im Deutschen wahrscheinlich ohne weiteres als Leichenbeschauer und Leichenschau übersetzen.
Genau, Gerichtsmediziner vielleicht.
Mhm. Oh ja, genau, und das hätte so ein Geschmäckle von wirklich in einer Autopsie, Obduktion, in ja im Leichenschauhaus. Also was sehr Medizinisches und das ist es nicht. Hier ist es wirklich eine Form von Gerichtsverhandlung, aber auch die Mediziner werden da ihre Aussagen treffen, die werden angehört werden und das alles geht dann in diesen Urteilsspruch ein.
So ist es.
Ja, und die Inquests haben auch oft nicht allzu lange gedauert. Also je nachdem, wie komplex der Fall natürlich war, kann das an einem Tag vorbei gewesen sein oder es wurde auf 2-3 Tage verlängert. Aber gewöhnlich waren das keine wochenlangen Verhandlungen, die da stattgefunden haben, sondern das war relativ kurze Zusammentreffen.
Ja, zumindest in der Regel, ne? Also es gibt gerade in den bekannteren Fällen des 19. Jahrhunderts, da sind das auch schon teilweise Wochen, über die sich das dann hinzieht.
Im Fall von Annie Millwood ging es verhältnismäßig schnell, denn die Todesursache wurde laut Inquest am 5. April wie folgt festgehalten. Plötzliche Ansammlung von Flüssigkeit im Herzbeutel durch einen Riss in der linken Lungenarterie, verursacht durch ein Geschwür. Die Todesursache ist damit in keinerlei Zusammenhang zu ihrem Messerangriff. Also man würde jetzt hier von einer natürlichen Todesursache sprechen. Und deswegen war der Fall von Annie Millwood auch nicht mehr weiterhin interessant für die Presse beispielsweise oder für die Öffentlichkeit. Und deswegen wissen wir auch nicht wirklich viel mehr. Warum erzählen wir denn aber jetzt von Annie Millwood? Annie wird eigentlich nur selten mit der Whitechapel-Mordserie in Verbindung gebracht. Mhm. Und ich glaube, die wenigsten würden auch sagen, das ist jetzt eine erste Übung des späteren Jack the Ripper. Wir finden aber den Fall Annie Millwood interessant und haben ihn aus mehreren Gründen hier aufgeführt. Zum einen ist es natürlich die zeitliche Nähe. Wir befinden uns jetzt schon im Jahr 1888 und wenige Monate später beginnt die offizielle Mordserie.
Ein anderer Punkt ist, dass es uns ja hier gerade nicht um den Täter gehen soll. Also wir sind nicht auf der Suche nach einem konkreten Mörder oder einem Verdächtigen dafür. Das hatten wir ja auch eingangs schon gesagt. Sondern es geht uns um diesen Mythos, um diesen Schrecken, der sich da im Jahr 1888 beginnt auszubreiten. Und für die Menschen zu der damaligen Zeit beginnt eben schon mit diesen Angriffen, über die wir heute sprechen, im Grunde dieses Schreckensjahr. Und dieser Mythos beginnt sich zu bilden. Dieser ominöse Täter beginnt Gestalt anzunehmen.
Wenn wir den Angriff auf Annie Millwood zusammenfassen, können wir sagen, Tatwaffe ist ein Messer, Angriff auf den Unterleib einer Frau Ende 30, einer sogenannten Unglücklichen im East End, die in einem Doss-Haus lebt. Und wir wissen nicht genau, wo der Angriff stattgefunden hat, das ist leider nicht überliefert. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es in unmittelbarer Nähe des Arbeitshauses, dieser Krankenstation des Arbeitshauses stattgefunden hat, dann ist er auch nur wenige Gehminuten von einem weiteren späteren Opfer, Martha Tabram, entfernt. Das heißt, Tatort im East End, die Tatwaffe, Ziel des Angriffs auf den Unterleib einer Frau, die zu den Unglücklichen im East End gehört, das alles passt schon so ein bisschen in das Bild und ist auf jeden Fall interessant für die Rezeption durch die Zeitgenossen.
Ja, ganz genau. Und auch nicht nur durch die, sondern eben auch für die Bildung dieses Mythos.
Genau. Kommen wir zu Ada Wilson. Wir befinden uns jetzt am Mittwoch, den 28. März 1888. Annie lebt noch. Sie hat ihren Angriff Gott sei Dank überlebt. Er lebt jetzt im Arbeitshaus. Ada Wilson hatte es ein bisschen besser. Sie hat nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft gewohnt, sondern hatte ein kleines Zimmer in Mile End. Das ist ein Stadtteil, der liegt so ein bisschen östlich von Whitechapel. Und sie war von Beruf Näherin.
Genau. Und Ada, die mietet sich da ein paar Räume in einem Haus, im Untergeschoss. Und sie ist 20 Jahre alt zur Zeit des Angriffs, der jetzt erfolgen wird. Und jetzt gibt es ein bisschen verschiedene Aussagen dazu, wie das vonstatten gegangen sein wird. Aber auf jeden Fall, so viel ist sicher, Ada ist an diesem Abend zu Hause.
Ein möglicher Tathergang ist wie folgt. Es ist der frühe Morgen des 28. März. Ada ist in ihrem Zimmer und es klopft an der Tür. Als sie öffnet, drängt sich ein Mann herein und bedroht sie unmittelbar und fordert Ada auf, dass sie ihm sofort ihr Geld gebe. Da sie sich weigert, zückt der Fremde ein Klappmesser und sticht ihr unmittelbar zweimal in den Hals. Ada schreit natürlich und das alarmiert ihre Nachbarin, die über ihr wohnt in der ersten Etage, Rose Bierman. Die eilt die Treppe hinab und trifft auf diesen Angreifer und eine halbbekleidete, schwer verletzte, blutende Ada Wilson, die ihrer Nachbarin noch zuruft, halte diesen Mann davon ab, mir die Kehle durchzuschneiden, er hat auf mich eingestochen. Der Angreifer, der die Nachbarin bemerkt, ergreift sofort die Flucht. Der Tumult hat weitere Nachbarn alarmiert und es werden zwei Polizisten sowie ein Arzt herbeigerufen, der Wilson noch vor Ort versorgt und dann ins London Hospital bringt. Das ist jetzt eine Darstellung, wie sie vor allem durch die Zeugin Rose Bierman wiedergegeben wird.
Ja, und durch Ada selbst. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht ganz unwesentlich. Vielleicht noch so ein bisschen als Hintergrundinfo. Ada hat gesagt, sie wäre zu diesem Zeitpunkt gerade im Begriff gewesen, ins Bett zu gehen. Also es war so irgendwo zwischen Mitternacht und 1 Uhr, als dieser Mann an ihrer Tür klopfte. Und das würde auch damit übereinstimmen, dass ihre Nachbarin Rose später aussagen sollte, dass Ada nicht vollständig bekleidet war. Also wie genau das ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall könnte das passen, dass sie gerade ins Bett gehen wollte.
Und warum wissen wir so viel davon? Ada ist ins Krankenhaus gebracht worden und die Verletzungen waren wirklich schwer. Und die Ärzte hatten wenig Hoffnung, dass sie überlebt. Doch sie hat überlebt. Es müssen wirklich schlimme Verletzungen gewesen sein. Auch hier fehlen uns irgendwelche polizeilichen Unterlagen oder ärztlichen Berichte, worin die Verletzungen jetzt genau bestanden.
Aber ihre Nachbarin Rose sagt sehr eindrücklich aus, dass es Unmengen von Blut im Flur gegeben hat. Also sie sagt, das muss schon eine sehr schwere Verletzung gewesen sein. Und das bestätigt im Grunde auch die Aussage der Ärzte im Krankenhaus, die wirklich nicht glaubten, dass Ada das schaffen wird. Und glücklicherweise hat sie es geschafft. Und konnte dann eben ihre Aussage dazu machen, dass dieser ihr nicht bekannte Mann sie angegriffen hatte.
Richtig. Und sie gab diesen Bericht nicht nur der Polizei, sondern auch, Obacht, der Presse damals. Sodass bereits am 31. März beispielsweise im East London Advertiser erste Berichte über diesen Angriff zu lesen waren. Wir wissen laut Ada Wilson, dass der Täter etwa 30 Jahre alt war, 1,70 Meter groß, er hatte sonnengebräunte Haut, einen hellen Schnurrbart, trug einen dunklen Mantel, eine helle Hose und einen Schlapphut.
Genau.
Die Polizei hat auch sofort reagiert und hat diesen Täter gesucht, unmittelbar noch in der Tatnacht angefangen damit, aber sie konnten leider keinen ausfindig machen, keinen Täter oder auch keinen Verdächtigen. Zumindest wissen wir nicht davon.
Naja, und die Aussage ist jetzt auch nicht so eindeutig. Ich denke, das wird schon mehrere Männer gegeben haben, die so ausgesehen haben werden im East End.
Ja, Vielleicht müssen wir dazu auch nochmal sagen, wenn wir hin und wieder erwähnen, dass wir nicht wissen, ob es vielleicht nicht doch Verdächtige gegeben hat, dass viele der Polizeiakten aus der damaligen Zeit verschwunden sind oder zerstört wurden.
Das ist richtig.
Also zum einen sind wir Deutschen daran auch schuld gewesen mit dem Blitz, also den schweren Bombenangriffen auf London zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem. Da wurden viele Akten zerstört, aber es gab auch so eine Form von, ich nenne es jetzt mal True Crime Tourismus. Die Polizeiakten waren lange Zeit öffentlich einsehbar und da haben viele der Regalmeter an Akten Füße bekommen. Das heißt, da wurden Seiten rausgerissen von Interessierten und die sind leider verschollen und nie wieder aufgetaucht.
Ja, das ist generell bei der ganzen Beschäftigung mit diesen Fällen ein Problem. Denn das gilt jetzt nicht nur für Ada, sondern auch für die meisten der anderen Fälle, dass wir die Ermittlungsakten tatsächlich nicht mehr zur Hand haben. Was wir haben, sind oft Aufzeichnungen über die Inquests und unzählige Zeitungsberichte. Aber das ist nicht das Gleiche und dadurch kommt es natürlich auch zu vielen Unklarheiten und Missverständnissen. Und so auch im Grunde im Fall von Ada. Denn jetzt ist es nicht so ganz klar, die Rose, also ihre Nachbarin, die hat auch noch so ein paar Aussagen gemacht, die nahelegen, dass sie den Mann vielleicht selber in ihre Wohnung eingeladen haben könnte. Sie sagt das nicht so direkt, aber sie sagt schon aus, dass die Ada öfter mal Besuch gehabt habe, auch wenn sie verheiratet gewesen sei. Den Ehemann habe sie selber nie gesehen, also die Nachbarin, aber sie hätte öfter mal Besuch mitgebracht. Und das wird jetzt oft auch so ausgelegt, dass man sagt, die Ada hätte sich prostituiert. Das kann sein. Das ist eine Erklärung. Die andere Erklärung ist natürlich, dass sie vielleicht männliche Bekannte hatte. Man mag ja auch zu dieser Zeit einer Dame eine gewisse Promiskuität nicht unbedingt absprechen. Also warum nicht? Nur sei ihr gegönnt. Wir wissen es einfach nicht. Aber es könnte eben auch sein, dass sie diesen Mann zumindest kurzfristig vielleicht gekannt hatte. Er jedenfalls nicht nachts unvermittelt vor ihrer Tür gestanden hatte. Das wissen wir nicht. Das kann auch Rose nicht sagen, weil sie hat auch kein Klopfen gehört oder so.
Genau. Die Vermutung, dass Ada Wilson eventuell eine Prostituierte war, das ist nicht so ganz aus der Luft gegriffen, denn überliefert ist, dass ihr Beruf Näherin war, im Original Seamstress. Und das war am Ende des 19. Jahrhunderts ein gebräuchlicher, ich sage jetzt mal Euphemismus, für Prostituierte.
Ja, aber es gab auch Näherinnen.
Ja, natürlich gab es Näherinnen, aber wir würden uns da jetzt wieder in den Bereich der Spekulation begeben. Genau. Das wollen wir nicht und das ist im Grunde für den Fall auch irrelevant.
Ja.
Was interessant für uns ist und weswegen wir Ada Wilson hier aufführen, ist zum einen die zeitliche Nähe zu dem Fall, von dem wir gerade berichtet haben. Also knapp einen Monat später gibt es wieder einen unvermittelten Angriff. Hier haben wir möglicherweise das Motiv eines versuchten Raubes oder Raubmords. Aber wir haben auch wieder die Tatwaffe eines Messers, Verletzungen des Halses. Und wenn wir jetzt dem Pfad folgen wollen würden, dass Ada Wilson als in Anführungsstrichen Näherin eine Prostituierte wäre, hätten wir da auch etwas, was wiederkehren würde in den späteren Fällen. Viel wichtiger ist aber, dass wir hier wieder eine unvermittelte Gewalttat haben, die ein gewisses Medienecho auch hervorgerufen hat und damit auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung aufgetaucht ist.
Genau.
Jetzt haben wir noch einen dritten Fall mitgebracht.
So ist es, und zwar den Fall von Melvina Haynes. Melvina, die war am Abend des 2. April, das war der Ostermontag des Jahres 1888 und damit ein Bank Holiday, also ein Feiertag in Großbritannien, mit ihrem Mann und ein paar Freunden unterwegs. Und nachdem man jetzt diesen Feiertag gemeinsam verbracht hatte, kehrt Melvina mit ihrem Mann zurück in die gemeinsame Wohnung in Whitechapel. Und dann geht sie aus nicht weiter bekannten Gründen noch einmal los.
Das muss nach Mitternacht auf jeden Fall gewesen sein oder um Mitternacht herum, denn kurz nach Mitternacht hörte ein Police Constable, also ein Polizist auf Streife, in der Nähe einer Bahnunterführung in der Lehman Street einen lauten Schrei. Und er entdeckte eine Frau, bewusstlos auf dem Gehweg liegen, mit einer stark blutenden Kopfwunde. Bei der Frau handelte es sich um Melvina Haynes und sie wurde umgehend ins London Hospital gebracht. Das haben wir gerade schon mal gehört. Das London Hospital ist im Grunde das zentrale Krankenhaus in Whitechapel. Und der dort, ja, ich will nicht sagen Wachhabende, aber der Hauschirurg war zu dem Zeitpunkt Dr. George E. Haslip. Mhm. Der wird in einem späteren Fall auch nochmal von Bedeutung sein. Melvina hatte eine große Kopfwunde erlitten durch einen stumpfen Schlag Ob mit Faust, mit Waffe, wissen wir nicht. Mhm. Und sie war in der Tat längere Zeit bewusstlos. Also es muss ein sehr, sehr starker Schlag gewesen sein.
Ja, und wenn du längere Zeit sagst, dann meinst du ja mindestens ein paar Tage.
Ja, also sie muss wirklich in der Tat mehrere Tage bewusstlos gewesen sein. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, war die Polizei auch vor Ort, um sie zu verhören. Sie konnte sich aber leider an nichts mehr erinnern.
Nee, genau.
Das ist wirklich ein bisschen wie in so einer amerikanischen Serie oder wo man das ja erkennt, ne, mit der Amnesie nach Unfällen oder Kopfverletzungen. Wir haben aber einen möglichen Zeugen, einen Gastwirt am Wellclose Square, das ist da auch in der Nähe. Und der hat einen Mann gesehen, der, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, eine Frau mit großer Gewalt behandelt haben soll. So steht zumindest in den Unterlagen. Ob es sich dabei wirklich um den Angriff auf Malvina Haynes gehandelt hat, wissen wir nicht. Das ist aber das Einzige, was irgendwo zu dem Zeitpunkt an dem Ort berichtet wurde.
Genau.
Und laut einem Artikel im Echo ist der Polizist, der die Ermittlung übernimmt, Inspektor Edmund John James Reed von der H Division.
Ja, ein bekannter Name.
Genau, ein sehr bekannter Name. Der wird uns häufiger nochmal begegnen. Aber diejenigen, die vielleicht Ripper Street, die Serie, gesehen haben, dort ist Edmund Reed auch die Hauptfigur.
Genau. Und in diesem Fall ist natürlich auch total klar, dass das Ganze ein Angriff ist, der wahrscheinlich sehr unvermittelt kam und mit sehr großer Gewalt diese Frau im Grunde unvorbereitet getroffen haben wird. Und wie so oft, wie auch in den Fällen vorher schon, haben wir keine Zeugen, die den Angriff direkt beobachtet haben.
Aber was wir wissen, ist, dass die Polizei auch da relativ schnell gehandelt hat. Und ob das jetzt Inspektor Reed war oder andere, sie haben sofort sich auch die Suche gemacht nach möglichen Verdächtigen, die haben die Ermittlungen aufgenommen. Man muss sich vorstellen, die Polizei hat damals nicht groß anders gearbeitet als heute. Das heißt, sie haben auch da den Tatort eigentlich erstmal gesichert und haben dann angefangen, oder die Polizeiarbeit bestand dann eigentlich nur aus Gesprächen, Verhören. Also sie haben Zeugen befragt, sie haben sind ausgerückt von dem Tatort aus in Wohnungen, auf der Straße haben sie Menschen befragt und haben versucht, sich so dem Geschehen zu nähern, was denn da wohl passiert sei.
Ja, genau, so ist es.
Viel mehr wissen wir auch gar nicht über Malvina Haynes. Wir gehen mal davon aus, dass es ihr irgendwann wieder gut ging, sie das Krankenhaus verlassen hat, aber es ist in der Tat nichts weiter über sie überliefert.
Das Einzige, was ich noch ganz charmant fand, war, dass ihr Ehemann zitiert wird, indem er sich bedankt für die tolle Pflege seiner Frau im London Hospital und dass sich alle so toll um sie kümmern und so. Das fand ich so einen ganz charmanten persönlichen Zug.
Ja. Und jetzt auch wieder die Frage, warum haben wir den Fall Malvina Haynes hier aufgenommen? Zum einen ist es wieder eine Gewalttat gegenüber einer Frau. Zeitlich sehr nah an den anderen, also innerhalb von, wir sind jetzt etwas über 2 Monate, 3 schwere Angriffe im East End auf Frauen. Es war der Bank Holiday, ist jetzt erstmal für den Fall nicht weiter interessant, aber in Großbritannien gab es 1888 insgesamt 6 Bank Holidays und es werden an weiteren von diesen Feiertagen auch Morde geschehen. Und der letzte Punkt, der hier für uns von Bedeutung ist oder zumindest interessant ist, ist das London Hospital. Denn noch in der gleichen Nacht, und das werden wir in der nächsten Folge darstellen, nur kurz nach Malvina gab es einen schweren Angriff auf eine weitere Frau. Auch sie wurde ins London Hospital gebracht. Auch sie wurde von Dr. Haslip untersucht. Aber es gibt einige bedeutende Unterschiede und vielleicht sogar Missstände, die dort passiert sind. Aber das werden wir uns in der nächsten Folge angucken, wenn wir uns dem Fall Emma Smith widmen. Denn sie ist leider diejenige, die diese berüchtigte Whitechapel-Mordakte eröffnet hat. Und in dieser Akte sind insgesamt 11 Morde an Frauen in Whitechapel aufgeführt und darunter definitiv jene, die wir heute unter dem Pseudonym Jack the Ripper einem unbekannten Serienmörder zurechnen.
Genau, so sieht's aus. Das hätte ich jetzt nicht besser abschließen können. Von daher freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und noch mehr Frauen kennenlernt, die damals im East End leben und sterben mussten. Also vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.